Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und ich habe zwei super gute Fachexperten heute zum Thema eingeladen und zwar als erstes den Markus Schwertl, guten Morgen.
Hallo Daniel, grüß dich.
Und der Alex vom iPhone-Blog ist auch mal wieder dabei, guten Morgen.
Guten Morgen zusammen.
So ihr beiden, wir reden heute über Apple TV. Wir haben jetzt gerade schon im Vorfeld festgestellt, dass wir das Gerät alle zu Hause stehen haben, zumindest die ältere Version, die eigentlich, noch ist sie ja aktuell, muss man eigentlich dazu sagen. Alex, du hast die im Vorfeld gleich schon als die alte Generation bezeichnet, aber das ist gleich dieses typische, sobald bei Apple was Neues angekündigt wurde, hat man sofort das alte Gerät als, ja gut, das ist jetzt die alte Generation, da muss jetzt mal was Neues her. Also dieses psychologische Obsoletwerden von Geräten, was gerade bei Apple immer so ganz schlimm ist. Aber wir haben alle im Vorgespräch festgestellt, dass wir das Apple TV eigentlich, ja, ich sag mal auch so, wie es gedacht ist, nutzen, nämlich für Filme, Serien, mal YouTube gucken oder sowas oder vielleicht mal was vom Laptop irgendwie rüber auf den Fernseher werfen, aber das kommt bei mir schon sehr, sehr selten bis gar nicht vor. Deswegen mag man durchaus fragen, warum ist denn das überhaupt für Games relevant? Warum redet ihr denn bei Insert Moin drüber? Und da werden wir dann gleich später dazu kommen, was das nochmal im Detail bedeutet, aber ganz kurz schon mal so als Foreshadowing für den Rest des Castes. Da wurde jetzt die vierte Generation, ist es glaube ich mittlerweile, vom Apple TV vorgestellt. Und die kriegt jetzt auch einen App Store, was eben auch bedeutet, dass sie jetzt Games abspielen können wird. Wie sinnvoll oder sinnlos das ist, werden wir dann danach besprechen. Jetzt würde ich aber ganz gern mal, Markus, von dir wissen, warum gibt es denn überhaupt vor jeder Apple-PK immer dieses, hui, kommt jetzt die große Apple-Konsole, jetzt kommt der Angriff im Wohnzimmer. Da ist ja schon fast wie so eine schmerzliche Sehnsucht bei Journalisten vorhanden, dass doch Apple endlich mal was im Games-Konsolenmarkt tun möchte. Woher kommt denn das?
Ja, ich glaube, das ist dieses traumatische Erlebnis, das wir damals hatten, als die halt eher im Vorbeigehen den Handheld-Markt aufgerollt haben. Du erinnerst dich, vor ein paar Jahren, also pre-iPhone, so Ende der 2000er Jahre, war halt, wenn du sagtest Handheld-Spielen, meintest du Nintendo. Und vielleicht noch ein bisschen Sony mit PSP, aber echt nur am Rande. Und plötzlich gehen die daher und stellen diesen App Store vor und da gibt es dann plötzlich Spiele für 99 Cent, die jetzt so schlecht auch wieder nicht sind im Vergleich, wenn du den Preis dazu berechnest. Und plötzlich hat Nintendo zu kämpfen und muss mit Innovationen wie 3D und dergleichen mehr daherkommen, um überhaupt noch einen Stand zu haben. Und deshalb ist diese, soll ich sagen, man weiß immer, wenn Apple sich vornimmt, in den Markt einzusteigen, dann tun sie das mit Macht und sind dann in der Regel, sei es jetzt nur, weil die Produkte gut sind oder weil sie einfach so mächtig sind und so viel Geld haben und ihnen das einfach egal ist, sie sind auf alle Fälle erfolgreich. Und deshalb ist immer so der Blick des Kaninchens auf die Schlange Apple, wenn sie jetzt in den Konsolenmarkt einsteigen, was passiert denn dann? Und haben wir dann alle nur noch Apple-Konsolen? Haben die anderen überhaupt noch eine Chance? Weil die drücken doch alles an die Wand. Und deshalb wartet man immer so drauf, was da jetzt passiert. Und das ist jetzt mit dem Apple TV, mit dem neuen eigentlich eher so, ja, das ist jetzt schon so eine kleine Konsole, aber halt keine echte Konkurrenz für die PS4 oder die Xbox One. Aber jetzt greife ich schon vor. Später.
Alex, vielleicht mal dir gleich den Ball weitergespielt. Hast du denn wirklich das Gefühl, dass Apple mit den iPhone und dann später auch iPad wirklich aktiv mit in den Games-Markt eingestiegen ist, wie das Markus formuliert hat?
Das Problem bei Apple ist so ein bisschen, sie verstehen keine Games. Das zieht sich durch die ganze Geschichte. Sie tun sich wahnsinnig schwer damit, Games zu verstehen. Und das sieht man eigentlich auch daran, dass es eigentlich nur so nebenbei ein Erfolg geworden ist. Also, dass irgendwie, sie haben Apps im Blick gehabt, dann nach dem ersten Start, obwohl man darüber streiten kann, ob sie das wirklich schon vorausgesehen haben oder ob das einfach später kam. Die Games sind eigentlich zufällig passiert und die sind halt in so einem Maßstab passiert, so wie Martin gerade gesagt hat, dass sie einfach nicht mehr wegzudiskutieren waren. Dann haben sie so ein paar Entwickler auch immer auf ihren Keynotes eingeladen in den letzten Jahren, aber es war nie so, dass du wirklich gemerkt hast, Apple hat da einen Fokus oder ein Verständnis dafür. Und jetzt kommen wir zu diesem Apple TV, für den seit Jahren vorweg gesagt wird, dass da auch natürlich Apps irgendwie die Zukunft sind und Games sind im App Store halt sehr, sehr präsent und Steve Jobs, in Steve Jobs Biografie steht irgendwie, ich habe den TV-Markt gecrackt, nachdem er halt jahrelang gesagt hat, das Problem ist nicht die Set-Top-Block an sich, sondern der Einstieg in diesen kompletten Markt. Das ist halt so komisch ist mit den ganzen Kabel- und Fernsehanbieter und dass du natürlich eine tolle Box machen könntest oder auch wirklich einen Fernseher an sich. Aber das ist halt nie geschehen, halt bis jetzt. Und jetzt bringen sie eine Box und die kann halt auch Apps. Und das ist erstmal eine ganz gute Aussicht und sie haben ja auch schon so ein bisschen, sie haben zumindest einen Menüpunkt auf apple.com, haben sie Games und More dieser Apple TV Geschichte spendiert. Und die Fernbedienung kann ja auch so ein bisschen wo wir gleich wahrscheinlich noch zukommen. Meine erste Reaktion war, unterschätze nicht Casual. Also vielleicht wird sie nicht mit den Xboxen und PlayStation mithalten können, aber dieser Casual-Markt, das haben wir ja schon bei der Wii gesehen, der kann gigantisch sein. Und da kann man vielleicht irgendwann mal, wenn dieser Apple TV sich gut verkauft, was auch noch eine offene Frage ist, definitiv zur Frage stehen, ob das womöglich ein Teil ist, wo man Spieler bekommt, die man sonst überhaupt nicht an Spiele binden konnte bislang.
Ja, ich bin da tatsächlich auch bei dir, Alex, weil ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass Apple und Games so ein Unfall war. Das haben sie nicht so geplant und das haben sie auch nie so kommuniziert, dass sie jetzt irgendwie gesagt haben, jetzt kommt der App Store und da könnt ihr jetzt Games laden oder so, sondern das ist halt passiert natürlich, weil die Entwickler haben sich hingesetzt und natürlich, das ist in der Historie schon immer so gewesen, dass Games Technologietreiber waren. Und was waren die ersten Sachen, die für irgendwelche neuen Geräte rauskamen? Games wurden da entwickelt und genauso ist es dann halt auch mit dem iPhone passiert und auf einmal, bums, war Apple so mit einer der größten Games-Plattformhalter, nenne ich es jetzt mal, in Ermangelung eines besseren Wortes, weil Publisher sind sie ja eigentlich in dem Sinne nicht.
Vertriebler sind sie eigentlich, Vertrieb, das ist ja das Ding. Und das ist auch der Punkt, wo sie dann einsteigen, wo sie dann wach werden, weil sie merken, sie vertreiben die Dinger, sind ja bei jedem Verkauf mit 30% beteiligt. Mhm. Und dann merkt auch Apple, da lässt sich Geld verdienen. Und dann haben sie mit dem Unfall ganz schnell in eine Tugend verwandelt, eben mit so Sachen wie Metal jetzt, dieser Spieleentwickler Obermittelwert, die es jetzt ja gibt. Also ich glaube schon, auch wenn es anfangs so war, dass sie das nicht auf dem Schirm hatten und nicht konnten, mittlerweile haben sie gemerkt, dass da Geld drin ist und wo Geld drin ist, da gehen sie hin.
Das auf jeden Fall. Also dass die sind ja auch nicht doof. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass die aktuell immer noch nichts für Games übrig haben, aber sie sind da am Anfang eher so reingestolpert und dann haben sie aber festgestellt, ganz kurz die Brücke, du hast da auch einen Kommentar auf GameStar geschrieben, Markus, ja. und da fand ich's, also den verlinken wir auch im Blogpost, wenn man den nochmal nachlesen will, und da fand ich's ganz interessant, dass einer der ersten Kommentare war, naja, wieso Apple und Games? Die wenigsten Apple-Nutzer interessieren sich doch überhaupt für Games. Und da muss man sich mal vor Augen führen, dass ich glaube, 75% des App-Store-Umsatzes wird mit Games gemacht. Und da braucht man dann echt nur eins und eins zusammenrechnen und dann sieht man, was für Milliarden da gescheffelt werden im App-Store und was davon dann auf Games entfällt, wenn man da 75%, also ich glaube, das war mal von App Annie oder sowas, war das mal so eine Zahl. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht auf die letzte Nachkommastelle stimmt, aber ich glaube, man bekommt da recht gut ein Gefühl davon, was die mit Games verdienen. Also das heißt, dass das ein Milliardenmarkt ist. Ich glaube, das hat mittlerweile auch Apple verstanden. Und ja, jetzt weiß ich nicht, haben wir jetzt alle diese Präsentation mit dem Apple TV gesehen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlte sich so ein bisschen halbherzig an, weil sie haben dann schon einen großen Fokus auf Games gelegt. Aber wenn man mal so nach der PK diese Euphorie so ein bisschen hat, abschweifen lassen, dann hat man festgestellt, naja, eigentlich so wirklich Games ist es jetzt gar nicht, weil lass uns doch das mal Schritt für Schritt auseinandernehmen. Also Alex, ich glaube, du kennst dich da besser aus. Was ist denn da für eine Technik drin? Weil mir sagt aus diesem A8 und A9 und was weiß ich was, da kann ich nur so wirklich was mit anfangen. Das sind einfach, sind das Generationen von Chips? Heißt A9 automatisch, dass der schneller ist als A8 und so?
Ja, der A9 ist jetzt ganz neu vorgestellt worden mit dem neuen iPhone. Der kommt also erst noch. Der A8 ist aus dem letzten Jahr. Apple gibt den Prozessoren seit dem A4 Namen und die sind eigentlich im jährlichen Rhythmus, zielen die hoch. Und wir sind jetzt bei A8 angekommen und der hat im letzten Jahr schon für ordentlich Furore gesorgt, weil der nochmal so richtig Zeug weggerockt hat. Und der ist schon gut. Es ist nicht der letzte High-End A9-Chip, aber es ist schon mal ein A8, der für vieles einfach, was man so im letzten Jahr gesehen hat, auf iPads und auf iPhones komplett gereicht hat. Also so 64-Bit-Architektur, da geht schon echt einiges drüber. Es hat jetzt irgendwie kein Game geschafft, den wirklich so an seine Grenzen zu treiben. Deswegen alles, was du im App Store findest, das läuft damit sehr, sehr gut. Und mehr über wir wissen die Speichergröße noch von dem Apple TV, gibt es in 32 GB und 64 GB. Würde ich auch gerne später noch was zu sagen, aber mehr wissen wir eigentlich noch nicht so richtig. Also das Ding ist noch erstmal ein Geheimnis, bis es dann kommt. Du schließt es an, du hast eine neue Fernbedienung dazu, die kann Bluetooth, die kannst du als Controller verwenden, du kannst aber dich auch, sie haben Crossy Road zum Beispiel gezeigt, das ist auch so ein Titel, der war monatelang einfach in den App-Store-Charts. Da kann sich irgendwie ein Besucher, der dich irgendwie zu Hause besucht, der kann sich mit dem iPhone dazusetzen und kann dort mitspielen. Das heißt, du bist nicht auf mehrere von diesen Fernbedienungen angewiesen, sondern kannst auch ein iPhone theoretisch nehmen. Sie haben klar kommuniziert, dass es diese Controller für die es auch schon für iOS, also für das iPad und für das iPhone gibt, dass die auch kompatibel sein werden mit dem Apple TV. Die durchlaufen dann so einen speziellen Zertifizierungsprozess und sind dann von Apple offiziell abgenickt, dass sie mit den mobilen Geräten, aber jetzt auch mit dem Apple TV dann funktionieren. So ein bisschen enttäuschend war, oder wo du auch sagst, zu Recht halbherzig, dass sie halt den großen Schritt nicht genommen haben, einen eigenen Controller zu bauen. Mhm. Kann man, glaube ich, lange darüber diskutieren. Ist jetzt einfach nicht so passiert, zumindest jetzt für die erste Generation. Sie verlassen sich da auf die Anbieter und es gibt eine Handvoll Anbieter, die schon sehr gute Controller gebaut haben für iPhone und iPads. Und die kannst du jetzt auch verwenden, indem du die dann mit dem Apple TV koppelst und dort am Fernseher spielst.
Ich glaube, es liegt ein bisschen am Preis. Also weißt, wenn du so einen Controller beilegst, dann musst du das Gerät teurer machen. Das ist jetzt ja dann eh schon in der großen Version doppelt so teuer wie die Vorgängergeneration. Und dann wird es langsam von so einem Gerät, das du halt einfach mal so auch kaufst und dir unter Fernseher stellst, wird es dann zu einer Investition. Und dann ist diese Hemmschwelle zu groß. Also ich glaube, das ist echt so ein, Controller wäre schon cool, aber das ist dann nochmal ein 50er mehr und so, das geht halt jetzt gerade noch nicht.
Ich stimme dir vollkommen zu. Das Problem ist so ein bisschen, das haben wir bei Kinect beispielsweise gesehen, wenn du es optional machst, so ein Zubehör, dann, ja klar, dann haben halt ganz viele Leute. Also du musst halt wahrscheinlich als Entwickler erstmal davon ausgehen, wenn du eine Software auf den neuen Apple TV bringst, mit TVOS, dann kannst du eigentlich nur davon ausgehen, dass diese Standardfernbedienung dabei ist. Und diese zwei Preisstufen, die zeigen eigentlich schon, dass das Preis ein Problem war, ja. Also die 32 GB und 64 GB, die sind sehr sinnlos. Also die, ja. Klar, verstehe ich irgendwie als Laie, okay, das ist mehr, da kann ich da wahrscheinlich mehr installieren. Wenn man aber direkt irgendwie so ein bisschen reinliest, dann hat sich jetzt schon geklärt in die Dokumentation, also Apps, die du aus dem App Store, der auf dem Apple TV läuft, wenn du die installierst, die können maximal 200 Megabyte groß sein, bei der initialen Installation. Und da kann Sachen nachgeladen werden. Das war ein großes Thema auf der Entwicklerkonferenz diesen Sommer bei Apple. Das heißt, Leute, die große Apps haben und Spieleentwickler gehören meistens dazu, weil ihre Apps einfach mit Assets und so weiter groß sind, müssen Zeug nachladen. Ja, und das funktioniert dann so, dass du so ein 200 Megabyte Bundle dir runterlädst. Da läuft erstmal die Basisversion drauf, wenn du das erste Level vielleicht dabei. Wenn sich dann andeutet, dass der Spieler es vielleicht in Level 2 schafft, dann wird einfach das Level 2 nachgeladen. Das ist ein ganz großer Fokus, den Apple jetzt auf der Entwicklerkonferenz gelegt hat. Und der kommt hier beim Apple TV mit TVOS stark zum Tragen. Das heißt, diese, um jetzt nochmal zurückzukommen auf die Kapazitäten, diese 32 GB und 64 GB Version, die ist relativ sinnlos und die ist nur dem Preis geschuldet. Also sie wollen halt eine Box für $150 auch anbieten können.
Aber jetzt kann man ja sowas auch subventionieren. Es gibt ja die klassischen, beziehungsweise nicht subventionieren, sondern man verkauft es mit einem Verlust. Also das ist ja auch bei den großen Konsolenherstellern, also Nintendo ist da eine Ausnahme, aber bei denen ist es gang und gäbe, dass die Konsolen in den ersten Jahren zumindest irgendwie, wenn man da die Entwicklungskosten und die Materialkosten und Marketing und alles mit einrechnet, dann verdienen die am Anfang erstmal kein Geld mit dem Gerät. Und wenn sich ein Konzern es leisten kann, mal ein bisschen Minus bei der Hardware zu machen, dann ist es Apple. Das fällt bei denen überhaupt nicht auf in der Bilanz, wenn sie da ein paar Geräte zum Selbstkostenpreis oder sogar zu einem Verlust abgeben. Ganz kurz, ich wollte den Gedanken noch zu Ende führen. Der Gedanke bei Apple TV, also so habe ich das immer verstanden, vielleicht magst du mir darüber sprechen, Alex, weil du da einfach einen besseren Einblick hast, aber ich habe Apple TV immer so verstanden und ich glaube, das hat sogar Steve Jobs auch mal mehr oder weniger so formuliert, als er das eingeführt hat, so dieses, hey, das ist ein Hobby, aber das wird auch absichtlich günstig abgegeben, weil das war ja tatsächlich mal mit Abstand eins so der günstigsten Apple-Geräte, die es gab, weil du wolltest ja, dass die Leute kaufen und dass du eine große Verbreitung erreichst. Und wenn du ein Apple TV hast, dann kaufst du halt automatisch bei iTunes irgendwie einen Film, guckst da deine Serien. Und das heißt so dieses, hey, wir geben das Gerät günstig ab, damit die Leute dann unsere Apps kaufen und unsere, bei uns die Inhalte, sei es Filme, Serien oder sonst was, konsumieren. Also quasi so dieses Art trojanische Pferd, dass man halt das Gerät günstig anbietet.
Ja, das Problem ist so ein bisschen, Apple ist ganz schlecht darin, Sachen zum Selbstkostenpreis anzubieten. Ja. Ja, das ist sie, also das ist nicht so ihr Ding, scheinbar.
Ich sage nur, sie könnten es sich leisten.
Ja, und da hast du mit deiner Halbherzigkeit oder dem Begriff zumindest vielleicht auch wieder recht. Es steuert nicht sehr aggressiv in diesem Markt. Es gibt viele Mitbewerber und die sind auch gar nicht so schlecht. Sie haben halt eine sehr komfortable Position, dass ihre, wenn wir jetzt mal auf Spiele beziehen, die App Store-Spiele sind halt die, die als erstes erscheinen. Ne? Also wenn irgendwie ein neues Spiel von entweder einem großen Publisher, aber auch einem Indie-Entwickler erscheint, dann ist es meistens auf iOS. Es ist fast nie auf Android zuerst. Es kommt dann auf Android, weil dort auch die Masse dann von Leuten noch vorhanden ist, gerade wenn du ein Free-to-Play-Game hast. Aber zuerst ist es auf iOS. Und Apple kann sich da so ein bisschen auch sicher sein, dass das weiter anhalten wird. Jetzt haben wir ja diese Möglichkeit von Universal Apps. Das ist so eine PlayStation-Kunden werden wahrscheinlich dieses Cross-Buy-Feature kennen. Du kaufst es auf einem Gerät und hast es dann auf allen. Und da ist jetzt der Apple TV auch mit eingeschlossen. Und das wird hier auch der Fall sein. 25 Millionen Apple TV haben sie bislang verkauft. Also irgendwann, ja, das war eine lange Zeit als Hobby tituliert. Und irgendwann hat dann aber Tim Cook gesagt, die Hobbyzeit ist jetzt vorbei. Das ist jetzt schon ein relativ großes Business, was wir hier haben. Und das kann man eigentlich nicht mehr in diese Kategorie sortieren. Und deswegen wahrscheinlich wär's, also wenn sie wirklich richtig aggressiv einsteigen wollen, dann hätten sie einen günstigeren Preis gemacht, dann hätten sie vielleicht auch einen Controller gemacht. Sie waren jetzt nicht in so einer Zwangsposition, weil sie natürlich auch an den Sachen, die über ihren Apple TV laufen, nicht wirklich viel verdienen. Da gehen, das meiste geht an die Studios und an die, ich meine, Musik ist wahrscheinlich ein großes Thema. Da verdienen sie nicht wirklich was dran. Das Geschäft an sich ist natürlich sehr, sehr riesig. Aber wie schon erwähnt, sie müssen sich jetzt auch keine Sorgen machen, dass sie irgendwo sich beweisen müssten, dass sie jetzt irgendwie einen Film nicht kriegen. Dass jetzt irgendwie ein Filmanbieter sagt, wir gehen nur auf den Fire TV oder irgendwo eine Musiklabel sagt, mit euch wollen wir nicht. Und genauso geht's bei den Games. Sie haben eine relativ komfortable Situation und das kann manchmal auch nicht so gesund sein.
Ich glaube, es ist so ein Vortasten. Das wird auch dazu passen, dass kein Controller beiliegt. Das ist mehr so ein, schaut mal, Entwickler, hier haben wir jetzt das Gerät, das kann vergleichsweise viel, wir haben hier einen neuartigen Controller, jetzt macht mal. Weil vielleicht kommt ja die in Anführungsstrichen Killer-Applikation dafür, ist vielleicht ein Spiel, das dann diesen Touch-Controller optimal ausnutzt. Und erst dann wird's halt interessant, wenn man sagt, okay, jetzt schieben wir noch mal nach und machen mehr Entwickler-Support und überlegen uns dann auch, wie wir da noch mehr rausholen. Das ist so ein, sie hätten ja all-in gehen können, Controller beilegen, das Gerät subventionieren, Entwickler rekrutieren von Haus aus schon ganz viele. Das haben sie ja nicht gemacht. Zumindest nicht so in dem Maßstab, wie es jetzt vielleicht ein Microsoft oder ein Sony machen würde bei der Einführung einer neuen Konsole.
Sie haben halt immer noch diese Stores, ne? Und die Stores sind schon für die letzte Hardware immer einen ganz guten, da hat man schon gesehen, wie sie halt Sachen mitvermarkten können. Und wenn du halt irgendwie in einen Apple Store gehst und sagst, du willst gerne ein Apple TV, ich wette mit dir, eine der Sprachregeln wird sein, wir haben hier auch Controller, so von Drittanbietern. Spielt ihr ab und zu mal, genauso beim Online-Store gibt's immer diese Option, so nach dem Motto, Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch gekauft. Und damit können sie schon natürlich auch sehr diese Third Parties pushen. Ich meine, jetzt haben sie, nur mal um die Dominanz zu zeigen, jetzt haben sie es gerade geschafft, dass Leute, dass Firmen ihre Produkte, Produktverpackung umdesignen, nur um das Layout der Apple Stores zu passen, um dort gelistet zu sein. Also das ist schon ein extremer Verkaufskanal, den die haben.
Verstehe ich jetzt. Ach so.
Ihre Verpackungen sind jetzt, also die Verpackung von so Controllern beispielsweise, ja, oder von Zubehör, iPhone, Hüllen etc., die sind jetzt angepasst worden an dieses weiße Layout vom Apple Store, damit sie im Regal hübsch aussehen. Das war eine Vorgabe von Apple.
Ich stand ganz kurz auf dem Schlauch, weil ich war immer noch bei dem digitalen Store, aber dass es natürlich ja auch echte Stores gibt, in die du quasi in der Ladengasse, in die du reingehen kannst, den Gedankengang habe ich im Moment nicht mitgemacht und dachte mir so, hey, was für Packungen werden denn umdesignt und so, aber stimmt, klar, natürlich, weil das ist ja auch ein klassisches Einzelhandelsthema, der Kampf um Regalfläche, ne? Und wenn du natürlich mit deinem Controller bei Apple direkt neben dem Apple TV hängst, weil du dort reinpasst, dann greift der Kunde natürlich wahrscheinlich eher zu dem Controller als zu dem anderen, wo sie sagen, ja, den haben wir halt auch hinten im Lager, weil der passt hier nicht rein in unsere Regalfläche. Also das ist natürlich auch ein riesen Absatzmarkt, weil wahrscheinlich, wenn du eh gerade ein Apple TV kaufst, dann ist die Bereitschaft, dann vielleicht gleich einen Controller mitzunehmen, schon eher größer, als wenn du jetzt sagst, den müsste ich jetzt nochmal extra dafür losgehen oder extra bestellen oder so. Das mag mir schon einleuchten. Vielleicht sollten wir aber auf diese Controller-Sache eh nochmal eingehen, weil das war ja so, rein optisch ist das neue Apple TV eigentlich wie das alte. Ist ein bisschen dicker. Ich glaube, das ist aber wahrscheinlich nur, damit die größere Festplatte reinpasst. Aber so bleibt es dieser schwarze Klavierlackkasten, der eigentlich so klein ist, dass er unterm Fernseher gar nicht auffällt, weil der, ja, was mag das so sein, so zwei so Zigarettenschachteln oder sowas von der Größe her. Aber eine Sache ist nämlich dieser neue Touchpad-Controller, den ihr jetzt beide schon mal irgendwie so immer in so einem Nebensatz angesprochen habt. Vielleicht, Markus, magst du noch mal so grafisch wie möglich erklären, wie der denn aussieht, so gut wie das für einen Podcast geht.
Geht. Ja. So quasi, stell dir ein halbes iPhone vor, wo aber unten ein paar Tasten sind und nur oben so ein quasi wie ein altes Handy, weißt? So ein altes Nokia-Teil, wo unten Tasten sind und oben so ein kleiner Bildschirm. Nur, dass der Bildschirm hier kein Bildschirm ist, sondern eine Touchfläche. Das Ding natürlich ein Mikrofon hat, denn das ist ja der große Slogan ist ja mit Siri dann auch, dass das Ding Siri unterstützt. Und es hat auch, ähnlich wie die Wiimote, Bewegungssensoren. Also du kannst damit rumfuchteln. Die haben ja auch auf der PK dieses Beatsports gezeigt von Harmonix. Also quasi so eine Sportspielsammlung. Also das Ding ist sehr unscheinbar, aber von den Funktionen, die es hat, vergleichsweise mächtig.
Ja, er hat dann, wenn man da so reinspricht, hat es ein bisschen was wie so einem Star Trek Recorder, glaube ich, wenn man da so, bloß dass man den halt nicht aufklappt, aber so dieses Reinsprechen habe ich nur gerade das Bild im Kopf. Glaubst du denn tatsächlich, dass man mit dieser Daumenwischfläche, nenne ich sie mal, dass man denn da wirklich sinnvolle Spiele machen kann?
Naja, die passieren ja ständig auf dem iPhone, diese Spiele mit der Daumenwischfläche. Also ich meine, das Crossing Roads, das sie gezeigt haben, das so wahnsinnig erfolgreich ist, das spielst du mit Daumenwischen. Und das ist schon was hat auch auf dem Fernseher dann gut funktionieren kann, weil bei dem Spiel muss ich nicht sehen, wo mein Daumen gerade ist. Also das ist halt immer das Problem, wenn du Touch-Steuerung überträgst auf einen großen Bildschirm, dass du oft ja deinen Finger irgendwo hin tippen musst und es ist dann oft schwierig zu zielen. Aber gerade bei solchen Dingen, wo es nur um Richtung geht oder auch nur um Berührung, sowas wie Altos Adventure, weißt du, diese Endless Runner-Dinger, da kann es super funktionieren.
Okay. Und eine große Neuerung war ja auch, dass die jetzt ein Gyroskop hat. Also sprich, dass du wirklich auch, weiß gar nicht genau, ich denke, da ist nur ein Gyroskop drin. Die Position im Raum kann der nicht messen, oder? Da habe ich.
Wüsste nicht wie. Also es hat kein Gerät am Fernseher, das irgendwie die Position des Controllers feststellt, wie es jetzt Kinect oder auch bei der Wiimote gewesen wäre. Das ist natürlich ein reines Bewegungsteil.
Okay. Aber da geht ja dann auch schon wieder was, indem du zum Beispiel Kipp-Spiele machen kannst oder weiß ich nicht, selbst ein Golfspiel wäre theoretisch möglich, weil du ja.
Tanzspiele, Just Dance oder sowas wird das super funktionieren.
Zum Beispiel, ja. Also,
ja, Daniel, als wir das letzte Mal hier bei uns heute Morgen gesprochen haben, haben wir über Shadowmatic gesprochen. Mhm. Und das ist so dieses Spiel mit den 3D-Figuren, die du in den am Schatten erkennen musst, wie die Figuren eventuell verstehen. Und da musst du das Element drehen. Und das ist zum Beispiel auch eins der Games, die gefeatured sind auf der Apple, auf apple.com/TV. Also das wird auch über das Gyroskop dann funktionieren.
Okay, genau, sowas kann ich mir tatsächlich vorstellen. Bei anderen Sachen, wie man dann irgendwie diesen, ja, also, ich weiß es nicht, vielleicht ist es echt wieder so ein Ding, muss man mal in der Hand haben, wie zum Beispiel bei der Apple Watch war es ja auch so, da konnte ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, wie das auf diesem Mini-Display mit Touch funktionieren soll, und als ich es dann selber mal ausprobiert habe, war ich dann doch der Meinung, okay, schon okay, kann man dann schon bedienen, es ist dann doch weniger krampfig, als ich es mir vorgestellt habe, mich dann trotzdem nicht überzeugt, mir da eine zu kaufen, aber zumindest habe ich verstanden, dass die Steuerung funktioniert und vielleicht ist es dann auch wirklich mit der neuen Fernbedienung so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die gesehen habe, habe ich mir gedacht, ach, allein schon für die Fernbedienung lohnt sich das, weil ich finde die jetzige Fernbedienung vom Apple TV eher mäßig, muss ich sagen, weil es hat mich halt immer noch sehr geärgert und es ärgert mich bis heute, dass diese schwarze, runde Fläche, dass das kein Touchwheel ist, wie beim Classic iPod, weil wie geil wäre das, wenn man da halt einfach diese Filme, die dann so, die sind ja fast meistens so Coverflow-mäßig, wenn man da einfach durchscrollen könnte mit dem Touchwheel. Aber nein, du musst immer klick, 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 klick.
Siehst du, bei mir ist genau andersrum, weil ich habe alle meine Fernbedienungen durch eine Logitech Harmony ersetzt und wenn jetzt dann so eine blöde Fernbedienung mit Sonderfunktionen kommt, dann habe ich doch wieder zwei Dinger da liegen. Ah, schwierig.
Ja, das ist lustig. Ich wundere mich, dass Daniel noch seine Fernbedienung noch nicht verloren hat, weil die gehen ja ständig verloren, total, diese kleinen silbernen Dinger. Die Haptik hat definitiv was. Ich habe auch der Haptik abgeschworen, aber ich mache zum Beispiel bei meinem jetzigen Apple TV auch fast nichts mehr in den Menüs, sondern alles, was bei mir läuft, läuft über AirPlay. Also das heißt, alles, was ich auswähle und abspiele, funktioniert über die Funkschnittstelle und wähle ich einfach am iPhone aus und dann spielt es halt nur auf dem Apple TV. Der Apple TV ist sozusagen nur die AirPlay-Schnittstelle, um mein Zeug, was ich ohnehin auf den mobilen Geräten habe, am Fernseher darzustellen.
Okay, aber dann muss man es immer rüber streamen. Also
genau.
Was mir tatsächlich zum Beispiel wahrscheinlich das Leben echt erleichtern würde, wäre eine Netflix-Abspielfunktion. Also, dass ich irgendwie auf dem iPad auf Netflix den Film aussuche und dann eben sagen kann, und den spiel jetzt bitte auf dem Apple TV ab. Aber stream den nicht rüber, sondern das Apple TV soll den laden. Wenn das funktionieren würde, wäre mir wahrscheinlich schon viel geholfen. Dann bräuchte ich die Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Fernbedienung auch nicht. Aber so bleibt's halt dann doch dabei, dass man dann halt die Netflix-App öffnet und sich dort dann den Film raussucht. Und weil ich dieses AirPlay irgendwie mit rüber streamen, weil dann ist das iPad auch immer belegt, oder? Sehe ich das richtig?
Mhm. Ja, kommt so ein bisschen drauf an, aber ja, prinzipiell, also bei Musikfilmen gibt es Unterschiede, aber prinzipiell hast du natürlich recht. Was ich mir so ein bisschen erhoffe von diesem ganzen Ökosystem, was auch auf Games bezogen, wenn du irgendwo anfängst, eine Serie zu schauen, das Ganze ist ja alles mit deinem Account hinterlegt, ja, also ist auch noch ein relativ spannender Aspekt. Jeder oder viele, die einfach sich irgendwie einen neuen Apple TV kaufen werden und da einloggen, die haben schon einen Account mit Kreditkarteninformationen hinterlegt, was du auf einer normalen Konsole auch nicht so findest. Also eine Xbox kannst du dir einfach auch so im Laden kaufen, ins Regal stellen und wirst da nie irgendwie großartig einen Account mit Zahlungsdaten hinterlegen müssen. Ich spreche ein bisschen abstrakt, aber ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus möchte. Mhm. Jetzt erhoffe ich mir so ein bisschen von dieser Symbiose aus den Geräten, dass wenn ich irgendwo eine Serie konstant abspiele, dass es eventuell so eine Verknüpfung gibt, eine gedankliche Verknüpfung, dass mir der Apple TV auch vorschlagen könnte, hey, zu dieser Serie gibt es auch ein Spiel, interessiert dich das? Oder dass diese Second Screen-Erfahrung so ein bisschen in den Vordergrund gehoben wird. Das ist sicherlich jetzt am Anfang noch nicht der Fall, aber das hoffe ich mir zumindest, dass da der Apple TV weiß, mit wem du ihn bedienst oder was noch für Geräte so bei ihm registriert sind, dass da eine Verknüpfung hergestellt wird. Mhm.
Ja, finde ich dann durchaus eben auch so Cross-Vermarktungspotenzial. Also das, was du auch wieder vorhin angesprochen hast mit dem, wenn du im App Store kaufst, dann magst du ihn vielleicht auch mit einem Controller mitnehmen oder sowas, dass man halt so, oder 90% der Kunden, die das gekauft haben, interessierten sich auch für das oder sowas. Das kann auf jeden Fall funktionieren. Ich wollte nochmal auf diese Third-Party-Controller zurückkommen, weil du, Alex, hast sie relativ positiv dargestellt, so im Sinne von, da hat es ja auch funktioniert und so. Vielleicht sehe ich das völlig falsch, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das war so eine Totgeburt. Also das, weil da entwickelt kaum jemand dafür, weil man weiß ja nicht, wer das hat. Dann gibt's unterschiedliche Hersteller, die haben unterschiedliche Funktionen. Ich weiß, dass man so ein gewisses Basisset an Knöpfen und Funktionen haben muss, sonst bekommt man kein Zertifikat von Apple. Und wenn man dieses Apple Certified hat, dann hat der Controller eben auch gewisse Aspekte. Aber irgendwie habe ich das noch nie bei jemandem gesehen, dass der so einen Controller benutzt.
Es war ein extrem holpriger Start. Ich habe mir auch am Anfang sehr viel mehr versprochen und das ist dann anfangs nicht eingetreten. Einer der Gründe, die man, glaube ich, mit relativer Sicherheit sagen kann, ist, dass dieser extreme Preis abgeschreckt hat. Ja, also wer gibt 100 Euro für einen Controller aus? Selbst wenn da irgendwie ein Batteriepack mit drin ist, das war schon extrem unattraktiv, so das erste Jahr vielleicht. Dann kamen so Geräte, die um die 50 Euro sich eingependelt haben, so SteelSeries, die jetzt beispielsweise auch ein richtig relativ große Platzierung auf Apple.com haben, neben der Apple Remote, dem der offiziellen, dieser Nimbus-Controller, der erinnert an den, den auch ich habe, das ist so ein vollwertiger Controller, so wie man ihn sich von Xbox vorstellen könnte, mit seinen A, B, X, Y-Knöpfen und Schultertasten und den Steuerungseinheiten. Ich glaube, diese Anfangsmotivation hat so ein bisschen auch dazu geführt, dass Leute oder Entwickler erstmal vorsichtig waren, ihre Games, es gibt ja Games, die einfach für Controller-Steuerung ausgelegt sind. Und dass sie die erstmal zurückgehalten haben, diesen Mehraufwand von Entwicklungskosten dort eingespart haben und das dann nicht gemacht haben. Es ist jetzt mittlerweile schon so eine vierstellige Anzahl von Games, die Controller unterstützt, und wenn man halt die, je nach Game, wenn man die richtig spielen will, dann braucht man so einen Controller. Also es gibt immer wieder Spiele, die überzeugen da auf anderer Linie, dass es irgendwie ganz tolle Touch-Umsetzung ist, aber es gibt immer wieder Genres, da kommst du einfach ohne Controller nicht weiter. Und gerade wenn wir über das iPad sprechen, da ist dieser Controller viel wert. Und der Preis ist, wie gesagt, gesunken, und jetzt am TV-Gerät, würde ich mir schon erhoffen, dass von diesen 4, 5 Anbietern, die es da gibt, dem nachgegangen wird und dass noch mehr produziert wird. Also ich glaube schon, dass das kommen kann.
Ich finde es auch da deutlich reizvoller, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also fürs iPhone gab es ja diese Controller, die man in der Mitte so aufklappen konnte, dann konnte man das iPhone da reinklemmen und so. Das war von der Idee her auf jeden Fall sinnvoller. Beim iPad war immer so der Gedanke, ja, aber was mache ich denn mit dem iPad? Lege ich das dann in den Schoß oder wenn ich den Controller in der Hand habe? Also das fühlte sich halt immer so halbgar an, wie das dann tatsächlich in der Praxis aussehen soll. Wo stellt man das Gerät hin und wo hat man den Controller dann in der Hand? Also das wirkte für mich nie wirklich ausgegoren. Und das ist jetzt bei einem Fernseher natürlich, ist es ja die klassische Konsolenhaltung, dass man halt auf einen großen Fernseher schaut und einfach im Sofa sitzt und den Controller in der Hand oder im Schoß hat und dann so spielt. Also das ist auf jeden Fall schon deutlich logischer. Und ich glaube tatsächlich, dass der Weg auch echt über das Cross-Plattform und so Cross-Save geht und so. Also so ein aktuelles Beispiel, ich spiele gerade dieses Star Wars der Widerstand, was so ein... Ja, ein Action-RPG ist es mehr oder weniger halt so. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich halt sage, hey, das spiele ich unterwegs irgendwie auf dem iPad oder wenn ich nach Hause komme, dann kann ich dort nahtlos das am Apple TV weiterspielen, weil er dann meinen Speicherstand rübergezogen hat und ich bin ja eh mit meiner Apple-ID dort angemeldet und dann kann ich es dort mit dem Controller weiterspielen. Wenn das so funktioniert, dann hat man, glaube ich, auch so ein bisschen diese Anfangsschwierigkeiten leichter überbrückt, weil man halt die Leute, die sowieso ein Interesse dran haben, auf iOS-Geräten zu spielen, auch leichter gleich abholt, dann mit einem Apple TV dort zu spielen. Und ich glaube, das ist eine der Möglichkeiten, wie man dem Gerät am Anfang so ein bisschen Startboost geben kann, indem man halt den Leuten sagt, hey, das Spiel, was du eh gerade spielst auf dem iPad, probier das doch mal auf dem Fernseher. Und vielleicht macht es dir dort ja auch Spaß. Und du musst es nicht nochmal zahlen, sondern du kriegst es mehr oder weniger kostenlos auf einem zweiten Gerät mit. Ist so eine super Sache. Und so ist das, glaube ich, als Chance zu sehen.
Das wird ja auch die erste Welle der Apple TV-Spiele-User sein. Das sind die Leute, die natürlich jetzt schon auf ihren iPhones und iPad spielen. Das sind quasi das ist die leichte Beute. Ich, Alex, wir machen das sowieso. Lustiger wird es dann, wenn diese erste Welle weg ist und dann kommt es darauf an, neue User zu generieren, die halt ein Apple TV sich gekauft haben, weil sie eben Netflix damit schauen wollen und oder YouTube oder sonst was, und die ja bisher nicht gespielt haben. Da wird es dann interessant, die dann zu überzeugen, doch da mal in diesen Spielebereich reinzuschauen und die davon zu überzeugen, sich vielleicht dann tatsächlich einen Controller zu kaufen und da mehr auch Geld auszugeben. Also das ist natürlich die Herausforderung dann. Und das wird dann auch die Schwelle sein, die das Ding von dem, soll ich sagen, Hobbygerät oder netten Gimmick, man kann auch spielen, raushebt zu einem, es ist tatsächlich vielleicht eine kleine Einsteigerkonsole.
Ja, es ist natürlich die Frage, also ich meine, viele haben dir schon den Vergleich gebracht, wenn du irgendwie $200 ausgibst, dann kannst du natürlich auch eine Xbox dafür kaufen. Mhm. Das Problem ist natürlich echt so ein bisschen bei der Argumentation, dass du halt nicht diese 99-Cent-Spiele hast, dass du nicht diese Masse, auch wie umstritten das sein mag, diese Freemium-Titel hast, wo du erstmal umsonst losspielen kannst. Wir leben ja irgendwie in einer Zeit, wo so ein Überangebot an Medien einfach herrscht. Und es fällt immer mehr schwer, initial, ohne irgendwas gesehen zu haben, Geld auszugeben. Ich war jetzt irgendwie letzte Woche bei Sega und Sega sagt natürlich auch, also ja klar, wir haben auch Videos in unseren App-Store-Produktbeschreibungen, aber ist eigentlich auch nicht so ein großer Unterschied, weil unsere Games sind ja mittlerweile auf den mobilen Plattformen kostenlos. Und also das ist ja eine eigene Diskussion für sich, Fluch und Segen von dem ganzen Freemium-Zeug, aber du hast natürlich ein extremes Argument, wenn du halt in diese Konsole investierst, in Anführungszeichen, $150 oder $200, dann sind die Games halt vergleichsweise günstig.
Du hast jetzt, Markus, in deiner Kolumne Uya als Beispiel gesagt, weil du gesagt hast, alle jetzt Versprechungen und was man halt auch sich so vorstellt, hatte man eigentlich alles schon mal. Also es ist so Duplizität der Ereignisse. Dann hast du aber gesagt, da wurden Fehler gemacht bei Uya und Uya ist ja, ich sag jetzt mal, grandios gescheitert. Und diese Fehler wird Apple aber nicht wiederholen.
Also der Vergleich hinkt ein kleines bisschen, weil es natürlich schon so ist, dass Uya war ein Startup, Kickstarter finanziert, quasi ohne Marktmacht und davon abhängig, was die Entwickler damit tun. Und es war einfach eine Hoffnung, dass das funktioniert, Mobile-Spiele so zu konvertieren, dass man die dann auf dem Fernseher auch vernünftig spielen kann. Ich habe das Uya-Beispiel in der Kolumne genannt, einfach um mir klar zu machen, was das überhaupt sein könnte, weil jetzt, wir haben es an den Kommentaren unter der Kolumne gesehen, wieso, der Chromecast kann es doch schon lang und Fire Stick und dieser Unterschied zwischen, ich streame von meinem Handy und es wird auf dem Fernseher angezeigt und ich schließe ein Gerät an, das das Spiel selber abspielt. um den klarzumachen, habe ich die Ouya erwähnt. Mhm. Aber natürlich, ja, bei der Ouya wurden Fehler gemacht, nämlich ganz viele, zum Beispiel eben diese die mangelnde Standardisierung, die es da gab. Du, wenn du da mal in diesem Entwicklerstore gestöbert hast, das war ja Kraut und Rüben und du hast Sachen gesehen, die halt überhaupt nicht funktioniert haben, die quasi minimal nur angepasst waren. Und das alles kann Apple deutlich besser machen, weil die haben natürlich auch für Apple TV diesen rigorosen App-Zertifizierungsprozess. Also wer jemals eine App eingereicht hat, der weiß, wie da drauf geschaut wird, dass das wirklich alles funktioniert. Wir sagen immer bei uns so, vor Gericht, davor Sie und im Apple-Zertifizierungsprozess bist du allein in Gottes Hand. Und genauso wird es da jetzt auch wieder sein. Und das garantiert eine gewisse Qualität der Spiele natürlich. Und das wird dem Ganzen sehr helfen.
Und was auch dazu kommt, ich kenne mich jetzt bei Android nicht so aus, aber ich glaube bei Apple, oder ich weiß, dass es bei Apple schon immer sehr genau kenntlich gemacht wird, läuft das überhaupt auf deinem Gerät? Also du kannst nichts kaufen, was dann im Endeffekt auf deinem Gerät nicht läuft. Sei es, weil deine Generation einfach zu alt ist, also weil man sagt, hey, auf deinem iPhone 3 läuft halt einfach irgendwie das Spiel nicht mehr, das packt es halt nicht, also kannst du es gar nicht kaufen, wir warnen dich quasi schon vor dem Kauf. Oder so dieses, hey, Achtung, das ist ein Spiel, das ist gar nicht für Apple TV gemacht, also kauf's nicht, weil du wirst es auf deinem Apple TV nicht abspielen können und so. Und ich glaube, bei Android, korrigiert mich, wenn ich da jetzt was Falsches erzähle, aber da habe ich oft gehört, dass es da eben doch möglich ist und dass die Leute dann feststellen, ja, aber auf meinem Samsung stürzt es halt immer ab, wenn ich die App starte. Und dann habe ich nachgeschaut und siehe da, es läuft überhaupt nicht mit meinem Gerät und sowas.
Theoretisch gibt es bei Android auch diese Regulierung, also dieses läuft auf deinem Gerät, läuft nicht auf deinem Gerät, aber es lässt sich von jedem Entwickler vergleichsweise leicht unterlaufen, beziehungsweise der kann halt selber bestimmen, für welches Gerät er seine App freigeben will und natürlich macht er das für so viele wie möglich und dann hast du halt vielleicht mit einem älteren Tablet einfach das Problem. Und das passiert halt bei Apple nicht. Da wird es halt, ich weiß nicht, ob sie es wirklich ausprobieren, aber da wird halt drauf geschaut, dass es so ist. Das ist auch nicht, musst du ganz ehrlich sagen, die haben halt weniger Geräte, wo es drauf laufen muss, weil die einfach ihr eigenes Produkt halt ist. Ne?
Genau, aber es ist zumindest für mich als Konsument eine gewisse Form der Sicherheit und auch eine gewisse Bereitschaft, die dadurch entsteht, dann eher Geld auszugeben, wenn ich halt weiß, wenn ich genau erkennen kann, für welche Geräte funktioniert das und habe ich das Gerät. Und auch dann immer, ich mag ja total gern, wenn dieses Plus dabei steht, weil ich dann auch einfach weiß, ich kann es auf iPhone und iPad spielen. Weil das einfach, das ist auch so psychologisch irgendwie, dass man sich denkt, hey, ich krieg ja zwei Spiele zum Preis von einem. Da kann ich es gleich auf beiden Geräten spielen. Ich mach das da nie, also oder in den seltensten Fällen. Aber einfach dieses Wissen, ja, wenn ich es aber auch auf dem anderen Gerät installieren möchte, dann kann ich es auch. Und das sorgt teilweise oft bei mir dafür, dass ich eben die Hemmschwelle, Geld auszugeben, dann noch geringer ist, weil ich dann eben einfach, ich weiß, dass ich mir da selber in die Tasche lüge, aber es funktioniert halt. Gut, ja, ich finde das sehr schwierig, irgendwie da jetzt ein abschließendes Urteil irgendwie mir zu bilden. Man muss da tatsächlich einfach mal abwarten und es war jetzt auch gar nicht das Ziel des Podcasts, da ein abschließendes Urteil dann zu finden. Man weiß jetzt aber noch gar nicht, wann es rauskommt, oder? Auf der Webseite, habe ich gesehen, steht immer noch soon. Alex, du bist doch da bestimmt besser informiert als iPhone-Blogger, oder?
Also es kommt auf jeden Fall irgendwie bis Jahresende raus. Ich glaube irgendwie Oktober, November sind angesagt. So als grober Zeitraum, mal gucken, wie dann die Verfügbarkeit ist und so. Ich meine, an der Gehäusebox, wie du ja schon gesagt hast, hat sich jetzt nicht so viel geändert. Fernbedienung muss so ein bisschen produziert werden. Es wird sicherlich ein geringerer Ansturm als auf die neuen iPhones. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie das zeitlich einfach, also jemand, der eine haben möchte, kriegt bestimmt auch eine. Und ja, dann schaut man mal, was so im App Store an den ersten Tagen, also in den ersten Tagen ist. Das ist finde ich auch für mich sehr, sehr spannend. Also es ist für die Entwickler sicherlich eine Herausforderung, ihre Sachen als Universal App nochmal anzubieten, weil es halt echt ein Mehraufwand nochmal ist und der muss halt irgendwie finanzieren. Und als großer Publisher oder als Studio hast du sicherlich kein Problem. Aber als Indie-Entwickler machst du natürlich schon deine Gedanken. Jetzt bei dem neuen Apple-Gerät ist es immer so ein bisschen der Hype, am Anfang, der dich dazu verleiten kann, halt doch dann die Stunden und Tage und Wochen zu investieren, um damit deine Software dort läuft, weil es wird halt am Anfang groß nachgefragt. Spannend wird es, glaube ich, echt erst, wenn du ein paar Millionen Stück davon verkaufst. Wie gesagt, die Apple TVs bislang haben irgendwie 25 Millionen. Das ist für Apple-Verhältnisse recht wenig. Mal gucken, ob dieses Gerät sehr, sehr viel schneller in den Markt geht. Es wurde ja ewig nicht aktualisiert und deswegen auch der Bedarf ist mir völlig völlig schleierhaft noch. Also es haben so viele Konkurrenzgeräte, die Streaming und TV und Musik und so weiter anbieten, es geschafft, sich nicht zu etablieren, aber die einfach schon ein gewisses Kontingent abdecken. Und jetzt muss man gucken, wo so eine Box, die halt irgendwie $150 und 200 Dollar kostet, Europreise stehen noch nicht mal fest, was die so leisten kann, ja, ob das irgendwie, ob das für Apple-Verhältnisse eher so ganz behäbig anläuft oder ob da ja, viel verkauft werden. Davon hängt letztendlich dann auch das Softwareangebot so ein bisschen ab. Also wenn sich klar rausstellt, das ist eher vorsichtig, dann wird es, daran orientiert sich dann auch die Software. Also es ist ein, das spielt zusammen.
Das geht ja sogar mir so, denke ich mir normalerweise so immer jedes Gerät sofort irgendwie besorge. Ich weiß jetzt noch nicht so richtig, warum ich das jetzt eigentlich brauche. Ja, klar, zum Spielen, aber dafür habe ich ja nun wirklich genug andere Geräte unter dem Fernseher stehen. Und jetzt fehlt mir so ein bisschen der Impuls. Momentan ist es so, ich will das Galaxy on Fire auf dem Fernseher spielen, weil ich einfach das Spiel sehr gern mag. Und das ist jetzt für mich so ein bisschen der Kaufgrund, dann mir das Ding dann auch zu holen, wenn es dann kommt. Aber so, wenn ich mir jetzt Otto Normal-User vorstelle, 150 Euro dann wahrscheinlich ja auch, dafür, da muss schon mal noch mehr am Spiele-Line-Up passieren. Weil über die haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen übrigens, über die Spiele, die dann jetzt schon am Anfang angekündigt werden und die noch kommen könnten.
Ja, dann Feuer frei.
Da kommen welche. Aber es ist genau wie Alex sagt, das ist halt einfach echt ein Problem. Das ist halt immer dieser Trade-off, bin ich am Anfang dabei und nehme dann die ersten Käufer mit, die sich aus Verzweiflung alles kaufen. Diese sogenannte Ubisoft-Approach, die wir damals bei der Wii hatten, die da sofort drauf gesetzt haben. Oder warte ich eben ab, ob es erfolgreich wird. Und ich weiß ja nicht, wie diese Deals jetzt sind mit diesen Publishern, die jetzt von Anfang an dabei sind. Also just eben das Galaxy on Fire, das Crossy Road. Zahlen die jetzt dafür, dass sie dürfen, oder kriegen sie Geld dafür, dass sie jetzt von Anfang an dabei sind? Das wäre ganz interessant zu wissen, aber das weiß man natürlich nicht. Der Punkt ist aber, ich freue mich schon auf den... Ja.
Nee, erzähl ruhig weiter, bitte.
Ja, ich gibt schon jetzt ein paar Spiele auf dem Telefon, wo ich mich darauf freue, wenn die dann auf dem Fernseher spielbar sind, also eben zum Beispiel Galaxy on Fire oder eben dann auch dieses, was ich zurzeit total viel spiele, Horizon Chase, dieser Outrun-Klon. Und allein für die wird sich's dann schon lohnen, sich das Ding zu holen. Ob sich dann natürlich wirklich, was mich immer so stört, ist diese Schwarz-Weiß-Malerei. Weißt, wenn irgendwo steht, das ist der PlayStation-Killer oder sowas, das wird's natürlich nicht passieren. Wir werden halt einen kleinen Markt haben von Leuten, die Spiele drauf spielen, die das Spiel spielen wollen, die es nur da drauf gibt. Und halt diese Gelegenheitsspieler, aber es wird immer so ein Nebenteil sein und ist immer so, ich will halt jetzt auch eben Horizon Chase oder was auch immer haben und deshalb brauche ich das. Und wo ich total gespannt drauf bin, ist, ob es eine Killer-Applikation geben wird. So ein Spiel, wo du sagst, okay, das gibt's nur auf Apple TV und ich brauche das jetzt, damit ich, keine Ahnung, ob das dann irgendein Tanzspiel oder sonst irgendwas ist, damit ich nur dieses Spiel spielen kann. Das wird die spannende Frage der nächsten 2 Jahre werden.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das auch für so Eltern mit Kindern und sowas, also genau. Wie ihr ja auch beide seid, dass man halt sagt so, hey, bevor wir uns jetzt eine Konsole ins Haus holen, da holen wir uns halt ein Apple TV, weil da können Mama und Papa auch abends Serien gucken und Filme, aber wenn die Kinder halt doch mal irgendwie ein Tanzspiel machen wollen oder so, dann können sie das auch damit machen. Also wir schlagen quasi 2 Fliegen mit einer Klappe. Das ist, glaube ich, ein Markt, den man auch nicht unterschätzen darf, dass da einfach dieses, da können die Kinder ein bisschen drauf daddeln, aber für uns ist es ja eigentlich eine Film- und Serienbox. Und
so der SingStar-Effekt, der damals der PS2 in den letzten Jahren ja noch ganz gut geholfen hat, ne?
Genau. Eine Sache, die ich aber bei Cross-Buy, was mir gerade noch kommt, sehr schade finde, ist, es wurde natürlich auch ein bisschen jetzt die Chance verpasst, vielleicht das Preisniveau mal wieder auf ein akzeptables Niveau zu bringen. Weil wenn man mal mit Entwicklern redet, die sind eigentlich alle unisono der Meinung, dass das Preisniveau im App Store vollkommen zerstört ist, weil mehr oder weniger 99 Cent gilt ja schon als teuer mittlerweile. Und da heißt es ja schon, also 99 Cent, nee, dann gucke ich mir lieber was an, was umsonst ist, also vermeintlich umsonst. Und wenn man jetzt schon Apple TV da einstellt, dann hätte man natürlich die Möglichkeit gehabt zu sagen, dass man da das Preisniveau wieder ein bisschen höher bringt, dass man halt einfach sagt, hey, da sind die Spiele größer, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie laufen halt auf einem Fernseher und nicht nur auf einem kleinen Handy oder auf einem Tablet, also sind sie auch dort ein bisschen teurer. Aber soweit ich das jetzt überblicke, ist das überhaupt nicht möglich. Wenn die Sachen halt einfach Cross-Buy sind, dann kannst du ja nicht 2 unterschiedliche Preise für irgendwas verlangen, egal auf welcher Plattform du das kaufst, oder Alex? Das geht nicht, ne?
Das geht nicht und das ist auch eine der Kritiken, die sofort aus den Entwicklerkreisen kam, dass das einfach ein Problem ist, dass du für etwas entwickeln musst und deine App dann einfach über die Masse das Geld einfahren musst. Und dass du mit einem kleinen Nischentitel, der teuer ist, kannst du vielleicht nicht so viel reißen, weil teuer heißt im App Store-Verhältnis halt nicht so teuer. Und es gibt halt immer noch, es gibt halt Sachen, die kann Apple universell drehen. Die sind jetzt nicht unbedingt zusammen mit dem an den Apple TV geknüpft. Du könntest immer noch diese Testversion-Geschichte könntest du nachgehen zumindest. Du könntest sagen, für Software gibt es Upgrade-Preise, ja, dass du halt, die gibt's ja nicht, aber die könnte es geben. So halt, wenn du eine große Neuerung rausbringst, dass du die halt irgendwie bezahlen kannst. Im Moment geht es halt über In-App-Käufe. Und ich meine, bei Spielen ist Level Packs und so ist ja eine gängige Sache. Das, wie gesagt, ich finde das eine spannende Geschichte, dass jetzt so eine der Konsolen in Anführungszeichen sein wird, wo halt schon die Zahlungsdaten hinterlegt sind. Das heißt, so schnelle In-App-Käufe, schnelles Micropayment ist halt vorhanden. Und also ich freue mich auch auf die Titel und ich für mich sehe ich so einen Riesenbedarf. Ich spiele gerne einfach so alte Umsetzungen oder Spiele von alte Spiele umgesetzt auf die neuen Konsolen. Ich meine, das Final Fantasy VII kam jetzt gerade raus. Das spielt sich auch beispielsweise viel besser mit dem Controller, auch wenn sie sich so ein bisschen Mühe gegeben haben mit der Touchsteuerung. Hätte ich gerne auf dem Fernseher, aber könnte ich natürlich auch auf jeder anderen Konsole haben mittlerweile, aber wenn meine Wahl jetzt irgendwie iOS ist und ich habe es auch schon auf dem iPad und iPhone, dann ist es natürlich sehr komfortabel, es auch auf den Fernseher dann zu bringen. So. Und das ist zum Beispiel so eine Nische, die finde ich spannend, dass du halt irgendwie Konsolenspiele hast oder ältere Titel, die da jetzt nochmal als iOS-Version rauskommen und die mich dann interessieren könnten mit einem richtigen Controller. Und wie du beschreibst, Daniel, nicht mit so einem iPad auf den Knien jongliert und den Controller in der Hand, sondern halt von dem Fernseher.
Ja, das glaube ich nämlich auch, dass das besser funktioniert. Und weil du es gerade noch sagst, so das Lara Croft Go, was wir hier letztens besprochen haben und sehr gelobt haben, da haben wir auch gesagt, im Grunde braucht es eigentlich gar keine Touch-Steuerung, sondern das kannst du auch mit dem Controller eigentlich voll gut spielen. Und das wäre natürlich auch so ein Spiel, wo man sagt, ja gut, auf einem großen Fernseher mit einem ordentlichen Controller, vielleicht sogar mit der Fernbedienung. Das kann ja durchaus sein, dass man, weil man im Grunde macht man ja mit Lara nichts außer rechts, links, oben und unten. Das kannst du auch mit dem Daumen auf der Fernbedienung wischen. Und wer weiß, vielleicht, wenn das dann geht, vielleicht probiere ich es dann aus und sage mir, ja Mensch, toll, super, genau so habe ich mir das vorgestellt. Apple hat es wieder geschafft, hat irgendwas, was eigentlich alle anderen schon probiert haben, aber so gepolished und perfektioniert, dass man jetzt sagt, ja, jetzt brauche ich es halt doch. Deswegen soll man
immer. Machen Sie da vielleicht zwei Plusse hin, dann bist du psychologisch noch mehr beeinflusst.
Dann denke ich, ich kriege drei Spiele zu dem gleichen Preis.
Genau,
dann,
richtig.
Das ist ja quasi ein Deal, da kann ich ja gar nicht Nein sagen. Ja, stimmt, das kann natürlich sein, dass das funktioniert. Aber es ist schon echt interessant, weil man auch irgendwie so, Markus, ne, die Konsolenhersteller sind ja auch immer mehr in dieses Entertainment, also ich sag nur Microsoft TV, TV, TV und sowas gegangen, ne? Also auf einmal haben die Leute halt möglicherweise schon Konsolen unterm Fernseher stehen, die beherrschen schon Filme, Streaming und alles Mögliche. Also für die besteht ja eigentlich noch weniger Grund, sich jetzt Hals über Kopf in das Apple TV-Abenteuer zu stürzen, ne?
Und, ja, das ist halt die berühmte Vorherrschaft im Wohnzimmer, wo es ja schon vor ein paar Jahren hieß, das wird der Kampf der Zukunft sein. Und das sehen wir halt jetzt in den letzten paar Jahren, wie das halt passiert. Und das Lustige ist halt, das sieht man jetzt gerade im Apple TV gut, der Kampf wird nicht durch bessere Hardware entschieden, sondern durch das vernünftigere Ökosystem. War im Endeffekt dann auch drüber, welche App läuft denn bei dir, welche Lizenzen kannst du in deinem eigenen Store anbieten, also welche Serien oder welche Filme. Und das ist echt, echt spannend, aber wie das jetzt dann ausgeht, also ob vielleicht Microsoft bei der nächsten Xbox sagt, okay, das war jetzt ein Fehlversuch mit dem Entertainment, wir machen jetzt wieder nur Spiele und so, das müssen wir halt echt erstmal abwarten.
Ja.
Das weiß ich halt jetzt auch noch nicht. Ne?
Es wächst halt von beiden Seiten so ein bisschen zusammen. Ich meine, PlayStation 4 hat sich, glaube ich, echt durchgesetzt, weil es so hardcore auf Games gegangen ist. Und und Microsoft hängt so ein bisschen hinterher, weil diese Entertainment-Schiene nicht so richtig funktioniert hat. Und jetzt kommt da so ein Apple TV, der so beide so halb macht und so ein bisschen. Also dieser Kampf um Wohnzimmer, das ist echt immer so große Worte und so weiter. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen zu komplex gedacht, aber ob diese Box jetzt an sich so funktioniert, werden wir das sehen. Sie kommt halt mit einem interessanten Ökosystem, mit vielen Spielen, wo Leute schon Geld investiert haben und das jetzt auf einer neuen Plattform in Anführungszeichen nutzen können. Es ist sicherlich nicht so die komplette Revolution, wie sie von manchen erhofft wurde, aber es ist halt eine Setup-Box, die kann mehr als andere Set-Top-Boxen können und sie kann ein bisschen weniger als Konsolen können, ist irgendwo da in der Mitte.
Ich glaube, da wird es auch dann drauf hinauslaufen. Das wird ein gutes, also für Leute, die wirklich an Games interessiert sind, wird das ein gutes Ergänzungsgerät, dass man halt einfach sagt, hey, ich habe meine PS4 oder Xbox One für die fetten Games, sage ich jetzt mal. Und nebendran habe ich noch mein kleines Apple TV stehen und da gucke ich halt meine Serien und ab und zu spiele ich da auch mal ein kleineres Spielchen, was es halt auf den großen Plattformen nicht gibt. Das ist, glaube ich, darauf wird's vermutlich mal hinauslaufen. Also es wird weder nach oben noch nach unten irgendwas von den anderen Geräten irgendwie kannibalisieren, sondern es wird sich da so in die Mitte setzen. Das ist jetzt meine Vermutung. Aber vielleicht.
Da werde ich es dann auch hinstellen, so zwischen PS4 und Xbox.
Ja. Und die Wii U wird abgeschlossen, oder was?
Nee, die bleibt natürlich für Mario Kart. Hallo?
Ach so, ja. Ja, aber so viele, wie viele HDMI-Anschlüsse hast du denn noch frei?
Mein Fernseher hat 4, mein Verstärker hat 7.
Ach so, okay. Ja, gut, da
alles
kann man,
gut.
Da kann man da noch ein bisschen, ist noch ein Platz nach oben dann.
Ja.
Gut,
wenn erstmal die Nintendo Games für iOS kommen irgendwie Ende des Jahres. Ich bin sehr gespannt, was sich
der ganze Markt noch entwickelt. Das kann natürlich ein Faktor sein, den wir alle nicht auf dem Schirm haben. Wenn jetzt der neue Nintendo Präsident sagt, war doch alles scheiße, wir hauen das jetzt alles in den App Store und dann kommt ein Zelda oder was weiß ich was, ein Mario Kart für Apple TV, weil die da irgendwie sich zusammenraufen und dann hast du deine Killer App, Markus.
Genau, ja. Aber wer sagt, dass es nicht passieren wird?
Nö, im Gegenteil. Ich sage ja, jetzt ist alles möglich, ne? Weil wenn die machen ja jetzt, Pokémon kommt jetzt für Android und iOS und so. Und wenn Nintendo da jetzt unter neuer Führungsetage feststellt, dass da richtig Kohle zu machen ist, und das werden sie, denke ich, feststellen, weil allein Pokémon ist ja fast das Internet zusammengebrochen, als es angekündigt wurde. Und dann sagen so, ja, wir gehen jetzt vollkommen weg von unserer Strategie und machen jetzt unsere Marken für, und dann wird's halt auf iOS landen und dann wird es halt auf Apple TV landen, dann wer weiß, vielleicht musst du dann doch die Wii U abstöpseln, weil du sie gar nicht mehr brauchst, sondern
vielleicht, auf
Apple TV spielen kann. Aber gut, das ist alles
spannende Zeiten.
Alles ja, what time to be alive. auf jeden Fall sollten wir den Cast vielleicht nochmal wiederholen, beziehungsweise nicht wiederholen, sondern eine Neuauflage machen, wenn das Gerät mal draußen ist, wenn wir alle mal die Gelegenheit hatten, es entweder mal auszuprobieren oder möglicherweise sogar selber schon Besitzer eines neuen Apple TV sind, dann können wir ja nochmal ein Fazit drüber ziehen, ob das denn alles so geworden ist und vielleicht uns auch nochmal unseren eigenen Prognosen messen lassen für die Zukunft.
Gut.
Alles klar. Ich danke euch beiden und dann hören wir uns in, ja wahrscheinlich, es sind ja schon ein paar Monate dann wahrscheinlich, wenn das wirklich dieses Jahr noch was wird.
Gut.
Gut, alles klar. Ciao.
Bis dann.
Ciao. Danke euch. Tschüss.